meiner Familie, da war das Thema Tischmanieren ein sehr wichtiges Thema. Mein Vater ganz besonders hat da, man muss schon sagen, gesteigerten Wert darauf gelegt, uns Tischmanieren beizubringen. Das hieß richtig mit Messer und Gabel essen. Das hieß gerade sitzen am Tisch. Mit vollem Mund spricht man nicht. Man sitzt aufrecht am Tisch und so weiter und so weiter. Ihr kennt vieles davon. Und ihr habt das vielleicht selber schon mal erlebt, dass das für Kinder nicht immer so einfach oder so angenehm ist. Und mein Vater, dem war das aber doch sehr wichtig irgendwie, aus irgendeinem Grund, dass wir das lernen und dann lernen und machen, wenn er das von uns verlangt. Ich glaube, dass wir sind ja immer so ein bisschen auch Kinder von dem, wo wir herkommen. Und er hatte das in seiner Herkunftsfamilie noch so gelernt, dass man mit Messer und Gabel essen lernt, indem man einen Stock hinterm Rücken hat, wo die Ellenbogen dahinter geklemmt sind und man dann so Messer und Gabel benutzt. Und genau, ich kann mich erinnern, das wurde bei uns zu Hause dann so ein Kampfthema. Es war immer so diese Frage, es gibt so einen Machtkampf darum, ob ich jetzt mein Verhalten anpasse oder ob mein Vater vielleicht nachgibt. Nachgeben war irgendwie nicht so richtig. Die Regeln mussten befolgt werden. Das war irgendwie wichtig. Und wir hatten zu Hause so eine die haben wir immer noch, so eine Holzeckbank in meinem Elternhaus und die steht an dem Küchentisch oder an dem Esstisch. Und als Kind oder auch als Teenager noch, glaube ich, habe ich mich gerne da drauf gekniet beim Essen. Vielleicht war der Tisch irgendwie zu weit weg von der Bank oder ich habe mich zu klein gefühlt, was auch immer. Irgendwie habe ich das gerne gemacht, aber das ging nicht. Das war nicht okay. Ich durfte nicht knien, ich musste sitzen. Richtig. Und ich kann mich erinnern an diesen einen Tag, da habe ich mich hingekniet und beim Essen und mein Vater hat mich ermahnt, gesagt, setz dich bitte richtig hin. Wir haben weiter gegessen und irgendwie, keine Ahnung, ich saß wieder kniend da. Ich wurde nochmal ermahnt und habe mich wieder richtig hingesetzt. Und wie Kinder so sind, habe ich mich nicht dran gehalten und saß irgendwann wieder kniend da. Und die Konsequenz war, ich musste das Essen abbrechen, ich durfte nicht mehr weiter essen, wurde in mein Zimmer geschickt und das Essen war für mich an diesem Tag beendet. Genau. Das nächste Mal schneller essen. Was dadurch gelungen ist, ist, dass ich bis heute sehr genau weiß, wie man gerade sitzt an einem Esstisch. Und bis heute tue ich mir tatsächlich schwer, ich zeige das nicht, aber es ist für mich schon schwierig, wenn ich mit Leuten esse, die sich nicht an grundlegende Tischmanieren halten. Das ist was, wo ich sage, genau, es hat was mit mir gemacht, ich habe das Verhalten gelernt, diese Benimmregeln habe ich jetzt intus. Aber es hat, wie das abgelaufen ist, hat, würde ich sagen, doch eine schwere Folgen gehabt für meine Beziehung zu meinem Vater. Die Beziehung zu meinem Vater, die hatte damals durch das Miteinander, was wir damals hatten, echt gelitten. Durch diesen Machtkampf, durch dieses immer wieder Androhen von Konsequenzen und dann auch durch diese Strafen. Das mit dem ins Zimmer schicken da an diesem Tag war nicht das einzige Mal, dass solche Dinge passiert sind. Heute verstehe ich, warum es wichtig ist, gutes Benehmen beim Essen zu haben und ich habe den Wert heute auch. Ich schätze es, wenn ich Gäste habe oder selbst nur für jedes normale Frühstück den Tisch zu Hause vernünftig zu decken und das Messer mit der Schnittkante nach innen zum Teller und so. Das mache ich gerne und heute ist es für mich ein Ausdruck von Wertschätzung für die Menschen, mit denen ich zusammen esse. Aber damals habe ich das nicht verstanden und das Einzige, was ich damals verstanden hatte, war, dass ich nur akzeptiert bin, wenn ich mein Verhalten anpasse. Ich war nicht willkommen, wenn ich mein Verhalten nicht geändert hatte. Und ganz ehrlich, dieser Machtkampf, den wir da hatten, lange Zeit hatte ich Angst, dass es irgendwann mal genauso sein wird zwischen mir und meinen Kindern. Weil ich gedacht habe, es geht nicht anders. Das ist der einzige Weg. Ich muss meine Kinder dazu kriegen, sich richtig zu verhalten. Und das, wir werden um diesen Machtkampf nicht drum herum kommen. Und ihr könnt mir das bestimmt erzählen. Es wird solche und ähnliche Situationen auch geben. Aber ich frage mich, ob das so der einzige Weg ist, mit Zwang und Druck Verhaltensänderung zu bewirken, zu drohen und zu verletzen. Weil ich möchte meine Kinder nicht so verletzen, wie mein Vater mich damals verletzt hat in diesen Situationen. Lange haben ja Erziehungsratgeber versucht, den Menschen zu erklären, was die angemessene Konsequenz auf ein bestimmtes Verhalten ist. Und keine Ahnung, vielleicht ist das angemessen, ein Kind vom Esstisch wegzuschicken, wenn es das dritte Mal gekniet hat am Tisch. Ich habe auf jeden Fall ja mein Verhalten angepasst. Ich habe nicht mehr mit vollem Mund gesprochen. Ich habe gerade und aufrecht gesessen. Und wir haben das gelernt, ne? Verhaltensanpassung, das ist was, was wir gut können. Jeder von uns kann das gut. Wir lernen das früh und wir überwachen sozusagen ja ständig unser Verhalten. Also wir sind darin Profis geworden. Wir wollen ja, auch wenn wir irgendwo sind, dass wir wieder eingeladen werden. Ja, wir wollen in der Schule irgendwie von den anderen akzeptiert werden, also verhalten wir uns so, dass wir akzeptiert werden. Wir wollen bei einem Date gerne, dass es darauf hinausläuft, ein zweites Date zu haben, oder wir wollen bei einer Bewerbung gerne von dem potenziellen Chef akzeptiert und angenommen werden. Also wir sind richtige Profis darin geworden, unser Verhalten anzupassen. Ich würde sagen, es gibt eine Gefahr, die dabei manchmal unterschätzt wird. Wenn wir nur Verhaltensanpassung lernen, dann übersehen wir vielleicht, dass unser Inneres, unser Herz, unsere Seele, und das, was uns ausmacht als Mensch, dass das nicht sich mit verändert, dass das nicht mitwächst, dass das nicht reift, genauso wie unser Verhalten sich anpasst. Und ihr kennt das bestimmt, dass ihr in eurem Umfeld, ihr kennt Menschen, deren Leben wirkte so perfekt, deren Leben wirkte so in Ordnung, und auf einmal passiert so ein großer Schlag und ihr seht, huch, da ist ja was total im Argen. Da ist auf einmal, wenn dann eine Ehe zerbricht oder wenn jemand im Beruf sich was Schweres zu Schulden kommen lässt oder verschiedene Dinge im persönlichen Leben. Auf einmal merken wir, sein Verhalten hat er lange geschafft aufrechtzuerhalten, das hat er lange geschafft irgendwie so zu machen, dass alle gedacht haben, das ist ja, bei dem ist alles in Ordnung, aber auf einmal irgendwann sehen wir, da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, wie er sich verhält und zwischen dem, was in seinem Herzen ist. Und ganz ehrlich, das kann jedem von uns passieren, jedem von uns kann das so gehen. Wir stehen dann vielleicht erstmal da und denken sich so, boah, wie konnte der überhaupt selber so mit sich leben? Wie konnte er das aushalten, diese Spannung, die da war zwischen dem, wie alle gedacht haben, dass er ist, und wie, was in seinem Herzen wirklich passiert ist. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist genau so, genau das passiert in deinem Herzen, dass du sagst, boah, ich habe zwar gelernt, wie ich mich richtig verhalte und dass alle so äußerlich denken, bei mir ist alles in Ordnung, aber in meinem Herzen, da ist gerade ein tiefer Abgrund oder da ist so viel Schwieriges. Du kennst die Geheimnisse, die du mit dir herumträgst. Und du fragst dich vielleicht jetzt gerade selber, wie bin ich hier gelandet? Wie bin ich hier hingekommen? Und ich will mit euch heute darüber sprechen, wie wir das verhindern können und was wir dafür tun können, dass das nicht passiert. Und ich würde sagen, wir brauchen zwei Sachen. Erstmal müssen wir akzeptieren und anerkennen, dass das jedem von uns passieren kann. Dass in unserem Herzen Gefühle oder Haltungen entstehen, die richtig schlecht und negativ für unser Leben sind. Und das Zweite ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, was müssen wir für Schritte unternehmen, damit sowas nicht passiert. Also bewacht euer Innerstes. Passt auf, was mit eurem Innersten passiert. Darüber möchte ich heute sprechen. Wie kannst du dich davor bewahren, dass du eines Tages aufwachst und diesen Gedanken hast? Was ist nur aus mir geworden? Überwache dein Innenleben, deinen mentalen Zustand. Und ich würde sagen, diese Diskrepanz zwischen dem, wie wir uns verhalten und dem, wie wir innerlich uns fühlen, die wird umso größer, je weniger wir auf unsere Seele aufpassen und je schlechter es unserer Seele geht. Je schlechter es unserem Inneren geht, desto mehr driftet das auseinander. Unser öffentliches Bild, das alle von uns haben und das, wie wir uns eigentlich fühlen. Vielleicht gibt es dann Gruppen, wo du echt bist, Gruppen, die dich kennenlernen, wo du dich endlich mal zeigst, wie du bist, und andere Gruppen, vielleicht ja in der Gemeinde, die sehen nur dein schönes Präsentier-Ich. Und je schlechter es dir geht, desto weiter driften diese beiden Seiten auseinander und je weniger du dich um deine Seele kümmerst. Und um in diesem Bereich zu lernen, möchte ich mir mit euch eine Geschichte von Jesus anschauen. Jesus, der war mit seinen Jüngern unterwegs und die haben von ihm gelernt. Also das waren die Menschen, die gerne mit Jesus jeden Tag zusammen waren und die von ihm gelernt haben. Und die Pharisäer, die in dieser Geschichte auch vorkommen, das sind so die Religionsprofis der damaligen Zeit, die hatten echt ein Problem mit Jesus, die haben sich die ganze Zeit mit ihm gebettelt, die haben immer wieder mit ihm gestritten und die hatten mal wieder eine Beschwerde an Jesus. Jetzt muss ich mal gucken, er nimmt meine Eingaben nicht mehr. Döp. Jetzt. Sehr schön. Ich lese euch mal das vor. Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das sagen die Pharisäer zu Jesus. Ey, du nennst dich einen großen Lehrer, aber das kann doch nicht sein, wenn deine Jünger, die halten sich nicht mal an unsere Satzungen der Ältesten, heißt es hier. Was ist das, die Satzungen der Ältesten? Man kann auch mündliche Tora dazu sagen. Und zwar war es so, Mose hat ja von Gott die Tora bekommen, die fünf Bücher Mose oder die erstmal die Gesetze, und die hat er dann in der Tora mit aufgeschrieben, also die Gesetze für das Zusammenleben des Volkes Israel. Gott hat gesagt, so will ich, dass mein Volk lebt, und da hat er einiges aufgeschrieben, die 10 Gebote kennen wir, die sind Teil von insgesamt 613 Geboten, wenn man das mal so ganz genau durchzählt, und die hat Mose aufgeschrieben, aber die Pharisäer der damaligen Zeit dachten, es gäbe noch eine mündliche Tora oder mündliche Gebote, die Gott dem Mose gegeben hat, die er dann mündlich weitergegeben hat an die Nachfolger und die das dann bis in die damalige Zeit weitergegeben haben, um diese Tora, die schriftlich dargelegt ist, noch besser zu verstehen. Und die haben eine ganze Menge so Satzungen gehabt und Regeln, die die schriftlichen Tora-Gesetze und Gebote noch viel verkompliziert haben, also die noch etwas dazu gemacht haben. Und zwar ganz besonders ging es immer darum, die zu verhindern, dass eines dieser Gebote überhaupt je übertreten werden könnte. Also wie so ein Zaun, um die eigentlichen Gebote nochmal rumzumachen, dass man gar nicht in die Nähe von diesen Geboten kommen könnte. Es war zum Beispiel so, eines der Gebote in der Tora ist, du sollst am Sabbat keine Geschäfte machen. Und die Pharisäer haben daraus gemacht, du darfst am Sabbat nicht mal Geld berühren. Weil wenn du nicht Geld berührst, dann kommst du gar nicht erst in die Versuchung, irgendein Geschäft zu machen. Das ist sozusagen so eine Zusatzregel. Und Jesus, der hat die Satzung der Ältesten immer total kritisch betrachtet und wahrscheinlich auch deswegen haben sich seine Jünger nicht an die genauen Händewaschregeln der Pharisäer gehalten, weil die Pharisäer, die hatten leider keine Hygienegedanken bei dem Händewaschen, wie wir das vielleicht heute wissen, warum das wichtig ist, aber sie hatten den Wunsch, sich nicht spirituell unrein zu machen, weil die Tora gesagt hat, hier, ihr dürft nichts Unreines in euch aufnehmen oder berühren und deswegen haben die gesagt, okay, dann schauen wir, dass wir ständig und immer wieder rituell uns die Hände waschen. Da gab es eine richtige Abfolge. Das kann man bis heute beobachten, wenn man in Israel mal Juden zuschaut, die zum Beispiel zur Klagemauer vorgehen. Dann gibt es so bestimmte Bereiche zum Händewaschen und dann schütten sie sich mit so bestimmt geformten Bechern Wasser über die Hände. Und da geht es, wie gesagt, nicht um Hygiene, sondern es geht um geistliche Reinheit. Es geht darum, klarzumachen, hey, zwischen mir und Gott ist alles okay. Ich verhalte mich korrekt. Ich verhalte mich regelgemäß. Und das war das, was die Pharisäer den Jüngern vorgeworfen haben. Das macht ihr nicht. Ihr achtet nicht darauf, dass es zwischen euch und Gott korrekt abläuft. Und Jesus, wie gesagt, der hat den Pharisäern aber immer wieder harte Vorwürfe gemacht, wegen dem, wie sie mit diesen Regeln umgegangen sind. Er hat gesagt, hey, eure Regeln führen dazu, dass Menschen sich ständig schlecht fühlen, dass sie sich ständig entfernt fühlen von Gott. Sie macht das Leben der Menschen härter, als es sein müsste und den eigentlichen Kern des Gesetzes hebelt ihr aus. Also in dem Gespräch mit den Pharisäern sagt er ihnen zum Beispiel, hey, es gibt das Gebot, ihr sollt Vater und Mutter ehren und ihr habt euch da so Sonderregeln eingefügt, mit denen ihr da drum rumkommt. Die Pharisäer hatten da so einen witzigen Deal, dass man irgendwie eine bestimmte Spende zahlt und dann musste man seinen Vater und seine Mutter nicht mehr ehren. Und Jesus sagt ihnen, ey, was ist denn los mit euch? Ihr fügt so einen Haufen Zusatzregeln hinzu oder er macht die Regeln so kompliziert, aber den eigentlichen Kern, das Herzensanliegen von diesem Gesetz versteht ihr überhaupt nicht. Und Jesus war, wie man merkt, kein Fan von dieser mündlichen Tora, die Pharisäer da mit ihm angesprochen hat. Und nach dem Streitgespräch mit den Pharisäern wendet sich Jesus an die Leute und er sagt dann Folgendes. Hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Für uns ist das jetzt keine besondere Nachricht. Wir haben dieses Konzept von geistlicher Reinheit durch Händewaschen und Berühren von irgendwelchen unreinen Gegenständen, das kennen wir ja so gar nicht. Aber für die Leute damals war das eigentlich ziemlich normal und Teil ihres Alltags. So. Deswegen, als Jesus mit dieser Botschaft kam, war das für die Leute ein ziemlicher Schocker. Die haben so gedacht, hä? Was? Das ist doch das, was wir immer gelernt haben. All diese religiösen Profis, die haben uns gesagt, genau so musst du es machen und so musst du es machen und so musst du es machen, diese Regel musst du einhalten und jene. Und dann dann ist alles klar zwischen dir und Gott. Aber Jesus sagt, ihr habt das total missverstanden. Er hat gesagt, was ganz anderes ist wichtig, wenn ihr mit Gott im Reinen bleiben wollt. Was du isst, macht dich nicht unrein, sondern was aus deinem Mund kommt. So, das war auch wirklich so ein Seitenhieb auf die Pharisäer, zu denen er vielleicht sagen wollte, hey, schaut mal eure Worte an, guckt mal, was euch eigentlich unrein macht. Spannend ist, Jesus geht danach direkt einfach, er verlässt diese Szene und die Jünger fragen ihn noch, ey, du merkst schon, dass du dir jetzt ganz schön vor den Kopf gestoßen hast, aber Jesus ist das in der Situation egal, ihm ist es wichtig, dass die Leute verstehen, was ist Gottes eigentliches Anliegen? Was will er? Warum hat es jemals ein Gesetz gegeben? Und Jesus zeigt, dass das Gesetz für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für das Gesetz. Man könnte die Pharisäer vergleichen mit so einem Paar, die haben ein kleines Kinderfahrrad und die sehen dann dieses Kinderfahrrad zu Hause bei sich rumstehen und dann sagen sie, Mensch, jetzt haben wir so ein Fahrrad, was machen wir eigentlich damit? Könnten wir doch uns mal so ein Kind holen, oder? Weil sonst steht dieses Fahrrad da umsonst rum. Ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, das ist der falsche Weg. Ja? Dafür, so funktioniert das nicht mit Kindern. Es ist nicht, wir brauchen nicht ein Kind für das Fahrrad, sondern wenn, dann irgendwann ein Fahrrad für das Kind. Aber das Kind ist das eigentlich Wichtige. Und genauso sagt Jesus auch, hey, ihr habt das falsch verstanden. Ihr macht das falsch mit diesen Regeln. Wenn du das Gesetz benutzt, um Distanz zwischen Menschen und Gott zu schaffen, dann missbrauchst du das Gesetz. Dann benutzt du es entgegen seiner Bestimmung. Wisst ihr, ich erlebe heutzutage eine ganze Menge Menschen, die in meiner Generation oder darunter, mit denen ich mich so unterhalte, und die haben, obwohl sie in Gemeinde aufgewachsen sind, ihren Glauben an Christus verloren. Und manchmal, wenn ich ihre Geschichten anhöre, dann denke ich mir so, puh, also wenn ich das erlebt hätte, wenn es mir so gegangen wäre, wenn ich so behandelt worden wäre in Gemeinde, dann hätte ich meinen Glauben auch verloren. Wenn das der Gott gewesen wäre, den man mir vorgestellt hätte, dann hätte ich da auch keinen Bock drauf. Und ganz oft ist das so die Reihenfolge, die Prioritätenliste, die wir heute auch noch erleben unter uns Christen und die Pharisäer damals so vorgelebt haben oder gezeigt haben. Und das Verrückte ist, Jesus kritisiert genau das. Als Gott auf die Welt kam, hat er gesagt, so nicht. Jesus sagt, was mir wichtig ist, ich will Beziehung. Ich will, dass Gott und Mensch, dass wir vereint sind, dass wir versöhnt sind. Und wenn du dich gegen dieses System stellst, bei dem Regeln zwischen Gott und Menschen stehen, dann stehst du auf der Seite von Jesus. Ich glaube tatsächlich, du hast es vorhin gesagt, what would Jesus do, wenn Jesus heute in manche Gemeinden käme, er würde schreiend wieder rausrennen, weil er sagt so, hey, ihr habt mein Buch, ja, ihr habt genau diese Geschichte, wo ich mit den Pharisäern im Gespräch war und noch so viele andere. Und was macht ihr? Ihr seid wie die Pharisäer, nicht wie ich. Er würde eine ganze Menge Dinge andun. Er will Beziehung zu uns, er will Freundschaft von Herz zu Herz. Und was machten wir? Wir spalten, wir schaffen Hürden zwischen Menschen und Gott. Und dabei war das Gesetz etwas, was ein Ausdruck von Gottes Liebe war, um dem Menschen zu helfen. Nicht etwas, um ihn zu entfernen. In der Geschichte geht es dann weiter, dass Petrus ihn fragt, Jesus, das, was du jetzt gerade erklärt hast, ich check irgendwie gar nichts. Ungefähr so. Und ich stelle mir jetzt Jesus so vor, wie der so einen richtig großen Facepalm macht. So, oh. Gebt mir Geduld, so nach dem Motto. Ja, also der Petrus hat Jesus bis dahin schon, kennt er ihn schon, aber fragt trotzdem, ich verstehe es nicht, erklär es mir nochmal. Und das macht Jesus und er sagt, habt auch ihr noch immer nichts begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man mit dem Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Okay, also jetzt wird es echt spannend. Jesus redet über die Toilette und so. Und wahrscheinlich hat er in dem Moment absolut alle Aufmerksamkeit. Aber dann sagt er, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Er dreht den Spieß um und sagt, hey, ich will nicht an eurem Verhalten rumdoktern, sondern ich will euer Herz sehen. Und wenn ihr über euer Leben nachdenkt, dann ist es wichtig, dass ihr auf euer Herz aufpasst. Das ist wichtig, dass ihr aufpasst, was passiert in eurem Innern, weil alles andere wird daraus entstehen. Und er listet da eine ganze Menge Dinge auf, die dann so passieren. Also Unzucht, Ehebruch, Betrug, Gier, Verleumdung, Diebstahl, Neid, Stolz, Unvernunft. Und dann sagt er, und das ist, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Die Überraschung für die Menschen damals war dann, dass sie gesagt haben, diese Sachen machen mich geistlich unrein? Das sind die Sachen, die einen Einfluss auf meine Beziehung zu Gott haben? Und dann fällt ihnen auf, da geht es die ganze Zeit ja um Zwischenmenschliches. Da geht es nicht darum, dass ich hier irgendwie rituell irgendwas mache mit meinen Händen und die richtig wasche, sondern da geht es um das, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und Jesus macht es ganz deutlich, ja, du kannst nicht mit Gott im Reinen sein und deine Mitmenschen schlecht behandeln. Das hängt immer zusammen. Wenn dein Verhalten jemand anderen herabwürdigt oder ihn verletzt, dann stört das deine Beziehung zu Gott. Das ist es, was dich im eigentlichen Sinne, so wie die Pharisäer es verstanden hätten, unrein macht vor Gott. Das war ein Schock für die Leute, das war neu, das haben die nicht gekannt. Weil die Pharisäer haben ihnen, das waren solche Heuchler, die haben die Menschen so schlecht behandelt oft anscheinend, aber dann irgendwie gedacht, sie sind korrekt eigentlich. Und das ist der Herzschlag Gottes. Und deswegen komme ich auch nochmal dazu, wenn wir auf Gott hören wollen, dann müssen wir unser Herz überwachen, dann müssen wir darauf achten, was passiert in unserem Inneren. Unser Herz, das hat so eine blöde Eigenschaft, das läuft aus, das ist nicht dicht. Das heißt, alles, was in unserem Herzen drin ist, das kommt früher oder später raus. Selbst die Geheimnisse, die du jetzt noch in deinem Herzen hast, wo du denkst, ah, die verstecke ich gut. Ja, du schaffst es vielleicht, die gut zu verstecken, aber die Menschen, die dich kennen, die dich sehen, die merken das. Die merken, oh, irgendwas ist da im Busch. Vielleicht wissen sie nicht, was genau in deinem Herzen ist, aber sie spüren es. Da ist was nicht in Ordnung. Für andere ist das vielleicht schon längst offensichtlich. Wer von euch kennt jemanden, der wegen einem dieser Dinge in seinem Leben Menschen richtig Schmerz zugefügt hat oder der sein Leben vor die Wand gefahren hat? Ihr braucht euch nicht melden, also dürft ihr auch, aber es ist so, ihr könnt mal überlegen, ihr kennt bestimmt Menschen, bei denen das passiert ist. Und es entsteht dadurch Schmerz und Leid. Und vermutlich, darüber reden wir natürlich nicht sehr gerne, aber vermutlich passiert das auch gerade jemanden von uns heute hier. Vielleicht entwickelt sich da gerade etwas bei dir, wo du sagst, ja, das gehört da eigentlich dazu. Vielleicht ist es bisher nur eine emotionale Affäre mit deinem Kollegen auf der Arbeit, aber wer weiß, was daraus noch wird. Was ist denn da in deinem Herzen? Da ist eine Diskrepanz zwischen unserem äußeren Verhalten und dem, was in unserem Herzen passiert. Und wir haben die Aufgabe, aufzupassen, was passiert in unserem Inneren. Verhalten modifizieren, das können wir schon. Also ihr schaut mich jetzt alle nett und freundlich an und ich habe so das Gefühl, ihr hört mir alle zu. Aber vielleicht seid ihr gedanklich gerade irgendwo ganz anderes. Das kann ich nicht wissen. Weil ihr das gelernt habt, ihr quatscht nicht miteinander, das ist sehr nett, und ihr sitzt gerade richtig, das ist mir auch sehr wichtig inzwischen, nein, also richtig gut, das könnt ihr, äußerlich können wir das alle gut, Verhalten modifizieren, aber die Frage ist, können wir auch genauso gut unser Herz überwachen? Jesus sagt, hey, das mit eurem modifizierten Verhalten ist schön und gut, aber ich will, dass ihr nicht potenziell Menschen trennt oder dass ihr die Dinge, die euch von Menschen trennen könnten, dass ihr die aus eurem Herzen entfernt. Pass auf dein Herz auf. Und ich möchte mir noch mit euch vier besondere Herzenskiller anschauen, die das Potenzial haben, eure Seele so richtig ins Verderben zu stürzen. Wenn du nicht aufpasst, dann machen die nicht nur dich kaputt, sondern die nehmen dich ganz in Beschlag und vielleicht wirst du sogar zu einer Person, die davon definiert wird. Und zwar sind das Schuld, Zorn, Gier und Eifersucht. Schuld, da gibt es so einen Antreiber oder da gibt es so einen so einen Satz, der das kennzeichnet, der würde sagen, wo ich sagen würde, ich schulde dir. Gibt es etwas in deinem Herzen, wo du weißt, puh, ich schulde jemandem etwas. Ich habe jemandem etwas getan, wo ich ihm tatsächlich etwas schulde. Vielleicht kannst du das gar nicht wieder gut machen, aber du merkst, es gibt da was. Und du merkst, du hast es noch nicht ausgesprochen. Du hast noch nicht um Verzeihung gebeten. Du schuldest dir oder jemandem die Wahrheit. Du schuldest jemandem eine Entschuldigung. Und du lebst mit der Schuld für das, was du getan hast. Oder für das, was du gesagt hast. Und wenn das so ist, da gibt es eine Lösung. Wenn du auf dein Herz aufpassen möchtest, gibt es ein ganz leichtes Gegenmittel, und das ist Bekennen. Sprich es aus. Bring es ans Licht. Jetzt sagt ihr, das erzeugt immer so ein Schlamassel. Muss das denn wirklich sein? Muss ich das wirklich aussprechen? Das ist doch, was da an Schmerzen und die Tränen und was dann da alles kommt, komme ich da nicht irgendwie außen rum? Damit sage ich dir, das Schlamassel, das ist schon da. Wenn du jemandem etwas schuldest, dann ist das Schlamassel schon da. Du hast es vielleicht bisher nur versucht, irgendwie noch unter dem Teppich zu halten. Aber wie ich gesagt habe, unser Herz, das hat ein Leck. Das kommt raus an ganz vielen Bereichen und wirkt sich auf alle unsere Beziehungen aus. Das Schlamassel ist schon da. Und wenn du auf dein Herz aufpassen willst, dann muss das enden. Dann sag, ich will nicht dieser Mensch sein. Bekenne das, was passiert ist, was du jemandem getan hast. Wenn du das tust, dann kümmerst du dich um dein Herz und passt auf dein Herz auf. Das nächste ist Zorn. Und der Zorn sagt, du schuldest mir. Du hast mir was getan. Ich habe nicht das von dir bekommen, was mir zusteht. Du hast nicht das bekommen, was du willst. Vielleicht wurde dir was Schlimmes genommen in deinem Leben. Vielleicht wurde dir was Heftiges vorenthalten. Wie ist das in deiner Ehe? Ich habe ein Lied, das ich gerne mag von einer Band, die Sängerin singt in dem Lied, ich habe mit dir meine jungen Jahre vergeudet. Ist das so, hast du das schon mal gedacht über jemanden? Ich habe mit dir, oder wir haben Zeit vergeudet. Du hast mir Lebenszeit geklaut. Wie ist das, wenn ihr über eure Eltern nachdenkt? Denkt ihr, was ich alles nicht von ihnen bekommen habe? Stattdessen noch ein Kindheitstrauma. Na, danke. Was schulden euch eure Eltern? Was haltet ihr ihnen innerlich vor, was sie euch schulden? Vielleicht schulden dir Menschen wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht haben Menschen dir wirklich dich so behandelt, dass man sagen muss, die haben dir gegenüber große Schuld auf sich geladen. Und niemand kann dir das zurückgeben, was sie dir getan haben. Das ist ja das Heftige. Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so wieder gut machen kann. Und jetzt sage ich euch die Antwort, ihr kennt sie schon, vergebt. Das ist jetzt easy von mir, das hier oben so zu sagen. Ich kann mich hier hinstellen und euch sagen, so hey, in eurer Situation, das Einzige, was richtig ist und was vernünftig ist, ihr müsst vergeben. Und dann ist es aber so, wenn ihr mir die Geschichte persönlich erzählen würdet, wenn wir uns später beim Kaffee unterhalten würden und ihr würdet mir erzählen, folgendes ist mir passiert und so hat mich die Person verletzt, dann würde ich wahrscheinlich, ich bin so empathisch, dass ich aus dem Gespräch rausgehen würde und sagen würde, nee. Also das muss man nicht vergeben. Das ist zu heftig. Ich geb dir eine Ausnahmegenehmigung. Wahrscheinlich würde ich aus dem Gespräch rausgehen und genauso sauer sein auf die Person, die euch das angetan hat und sagen so, das kann man nicht erwarten. Außerdem sollte diese Person wirklich niemand vergeben, weil das ist nicht okay. Aber das Verrückte ist, euer Vater im Himmel, der euch geschaffen hat, der gibt euch diese Ausnahmegenehmigung nicht. Nicht, weil er euch nicht mag oder weil er nicht so empathisch wäre wie ich, sondern weil er weiß, das ist das einzigst Gute und Richtige für euer Herz. Ihr müsst vergeben, um auf euer Herz aufzupassen. Gott sagt, du musst vergeben um deines Willen, um deines Herzens Willen. Ich liebe dieses Beispiel, das ist für mich so plastisch. Wenn ich jemandem nicht vergebe, etwas, was er mir angetan hat, dann ist es wie, als würde ich selber Gift trinken, das ich eigentlich ihm geben möchte. Ich bin sauer auf jemanden, der mich verletzt hat, der mir etwas genommen hat, etwas Schwerwiegendes in meinem Leben. Und ich vergebe es ihm nicht. Das ist wie, als würde ich Gift trinken, das ich eigentlich gerne dieser Person verabreichen würde, weil es mein Herz kaputt macht. Und der Zorn, der dadurch entsteht, der läuft aus unseren Herzen aus. Die haben einen Leck. Du wirst dich und andere verletzen mit diesem Zorn. Das nächste, Gier. Ich will mehr. Das ist interessant. Niemand hat das je zugegeben, oder? Kennt ihr jemanden, der schon mal zugegeben hat, gierig zu sein? Und diese Gier wird oft angetrieben von dieser Annahme, dass wer es zuerst hat, der darf es behalten. Kennt ihr das von Kindern? Ja, die sagen so, ich habe es zuerst gehabt und jetzt gehört es mir und ich habe es für immer und ewig, es ist jetzt meins. Und niemand anderes soll es je bekommen. Das ist eine komische Annahme, eine komische Lüge, dass die Dinge, die wir bekommen, dass sie auch für uns gedacht sind. Du meinst, ja, ich habe doch dafür gearbeitet oder geerbt oder Sozialleistungen erhalten oder so, aber es kommt zu mir und dann ist es doch für mich. Es ist für mich. Und es gibt da so viele Ausreden, die Gier befeuern oder die wir benutzen, um Gier zu verharmlosen, dann sagen wir sowas Sachen so. Ich bin nur ein guter Haushalter. Ich achte nur auf die Dinge, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Ich passe nur gut drauf auf. Oder ich mag einfach nur gute Sachen. Oder ich sorge nur vernünftig vor für was auch immer. Oder lauter so Dinge, wie wir uns selber schön reden, wenn wir gierig sind. Aber ein gieriges Herz, das kennt kein, es ist genug. Und Gier zerstört deine Beziehungen, weil du immer dich für das Mehr entscheiden wirst und nicht für die Beziehung. Ein gieriges Herz wird Beziehungen opfern für das Mehr. Und Jesus sagt, das macht dich unrein, das zerstört deine Beziehung zu Gott. Und die Lösung ist, gebe. Großzügig, dauerhaft, vielleicht geplant, ganz klar, mach mit dem, was du hast, einen Unterschied in der Welt. Sprich mit deinem Geld und sag zu ihm, du beherrschst mich nicht. Du gehörst mir und das zeige ich dir jetzt, indem ich dich einfach wegschenke. Ich gebe dich einfach weg. Damit zeige ich dir, dass du nicht mich beherrschst, sondern ich dich. Und du sagst zu deinem Herzen, hey, ich habe mehr als genug. Ich habe mehr, als ich brauche. Und du lernst Dankbarkeit. Und das Letzte ist die Eifersucht. Das Leben schuldet mir das eigentlich auch. Ich sehe das bei jemand anderem und sage, das Leben schuldet mir mehr. Ich habe das auch verdient, was der andere hat. Warum bin ich nicht so schön? Warum bin ich nicht so reich? Warum bin ich nicht so privilegiert? Warum habe ich nicht so eine coole Familie? Warum lebe ich nicht in so einem tollen Haus? Warum eigentlich schuldet das Leben mir mehr? Und ganz oft steckt da noch was anderes dahinter. Eigentlich sagen wir, Gott schuldet mir mehr. Er hätte mich doch hübscher machen können. Er hätte doch mein Leben einfacher machen können. Er hätte doch es so machen können, dass ich früher den perfekten Partner gefunden habe und alles in meinem Leben gut läuft. Und bei anderen, da läuft es so gut, aber bei mir nicht. Und ich muss sagen, die Eifersucht ist ganz ehrlich gesagt ein echt hässlicher Seelenkiller. Und für mich persönlich ist es echt auch irgendwie bewegend, weil ich festgestellt habe, dass es ganz lang in meinem Herzen war, ohne dass ich das gemerkt habe. Wenn du eifersüchtig bist, dann feierst du die Fehler von anderen. Bestimmt nicht laut, weil Verhaltensanpassung hast du ja gelernt, aber innerlich. Ja? Dann freust du dich, wenn auf deiner Arbeit der andere nicht so erfolgreich ist wie du. Du fühlst dadurch einen Vorsprung. Wie hässlich ist das, oder? Wie hässlich wir uns da manchmal verhalten. Das verdirbt unsere Seele, das verdirbt unser Innerstes. Wir konkurrieren mit anderen Menschen in unserem Kopf. Die wissen nicht mal was davon, wir sind aber einfach nur sauer, weil es denen besser geht. Und je besser es denen geht, desto mehr sind wir sauer. Und das Leben schuldet mir doch eigentlich was Besseres. Gott schuldet mir das. Ich habe ja gerade gesagt, das betrifft, also macht mich sehr betroffen persönlich, weil ich das bei mir selber festgestellt habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe sie damals nicht verstanden. Ich hatte einen sehr guten Schulfreund und wir haben immer alles zusammen gemacht. Wir waren jedes Wochenende, ich bei ihm, er bei mir übernachtet oder so. Und bei uns ist sowas entstanden, so ein Vergleichding. So, wir haben die Häuser unserer Eltern verglichen, wir haben unsere Computer verglichen, unsere Fähigkeiten verglichen. Irgendwann, als wir dann das erste Auto hatten, ja, wir beide konnten uns mit ein paar Euro überhaupt ein Auto leisten. Und dann hatten wir immer die Diskussion, er hatte zufällig ein Automatikauto und ich eins mit Gangschaltung. Und dann ging es immer hin und her, warum jetzt das eine oder das andere besser ist. Und ich denke so, wie bescheuert. Ein guter Freund und wir haben uns die ganze Zeit verglichen. Und in unseren Herzen muss Eifersucht gewesen sein. Wir haben gedacht, wir haben nicht genug. Irgendwie geht's dem, warum darf es dem anderen besser gehen als mir? Das Verrückte ist, diese Freundschaft ist damals richtig kaputt gegangen daran. Als ich dann 18 oder 19 war irgendwann, habe ich einfach den Kontakt zu ihm abgebrochen und ich wusste damals selber nicht, warum. Ich habe es nicht verstanden. Diese Beziehung ist daran kaputt gegangen. Nach einem Jahr, wir haben von heute auf morgen nicht mehr miteinander gesprochen, nach einem Jahr haben wir es irgendwie geschafft, das wieder ins Rollen zu bringen. Dann später haben wir nie wieder am selben Ort gelebt, aber trotzdem haben wir bis heute, wir haben Kontakt und wir reden da auch manchmal noch drüber, aber es war heftig. Das war so von jetzt auf gleich alles vorbei in einer sehr, sehr schönen Freundschaft. Und was ist da die Lösung? Was ist die Lösung für diese hässliche Sache in unserem Herzen? Feiere die Menschen um dich herum. Feiere das, was Gott dir gegeben hat und was Gott deinen Mitmenschen gegeben hat. Feier sie. Beglückwünsche andere für das, was sie Cooles gemacht haben. Auch und besonders, wenn du denkst, das hättest du jetzt selber gerne gekonnt oder geschafft. Wisst ihr, ich finde das so, so wertvoll, so, so wichtig, wenn das eine Gemeinschaft schafft, aufeinander zuzugehen und zu sagen, ich feiere dich. Das hast du so cool gemacht, richtig stark. Und leider, leider ist das echt ein Problem in Kirchen. Oh, dieser andere Mitarbeiter, der ist echt beliebter als ich. Die Kinder verbringen doch lieber Zeit mit ihm oder ihr. Er ist immer so gut vorbereitet. Warum kann ich das nicht? Boah, der hat aber echt Ahnung von der Bibel. Und ich nicht. Er kann so gut singen oder ein Instrument spielen, was auch immer. Das Gegenmittel gegen den Neid ist das Feiern, das Jubeln und das Anfeuern. Lasst uns einander feiern. Ich mache das heute immer wieder absichtlich in dieser Freundschaft mit dem Freund von damals. Und es ist jedes Mal komisch. Es ist jedes Mal so, ich sage ihm, boah, ich finde es so cool, deinen beruflichen Erfolg, ich freue mich so für dich. Und es dann so, also, hä? Was? Er guckt mich so, also nein, ich merke, es ist schön. Es ist einfach so wertvoll. Das tut so gut, aber es ist so ungewohnt, weil wir das nicht gemacht haben früher. Wir haben uns nicht gefeiert. Macht das mit den Menschen um euch rum. Feiert sie. Erlaubt dem Neid und der Eifersucht nicht in eurem Herzen zu bleiben. Schmeißt diese Dinge aus eurem Herzen raus und sagt eurem Herzen, hey Herz, du hast schon einen König. Ich will euch am Schluss nur noch ein paar Fragen stellen. Bist du gerade sauer auf jemanden? Freust du dich gerade über das Versagen von jemandem? Es gibt da die christliche Variante. Freunde, wir müssen unbedingt für Frank beten. In seinem neuen Job, da läuft schon wieder nicht so gut. Das ist richtiges Verhalten mit dem falschen Herzen. Schuldet dir jemand eine Entschuldigung? Oder schuldest du jemandem eine Entschuldigung? Gibt es jemanden Erfolg, den du feiern solltest? Gibt es jemanden, den du vielleicht in der Öffentlichkeit mal loben solltest dafür, wie cool du das findest, was er macht und was er kann, oder? Wie ist es mit den Gegenständen in deinem Leben? Gibt es was du loswerden, verkaufen solltest und das Geld einfach mal spenden, verschenken oder was auch immer damit machen solltest? Geld, über das du die Herrschaft zurückgewinnen müsstest, indem du es verschenkst. Wie geht es deinem Herzen? Wie geht es deinem Herzen? Passt auf euer Herz auf. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und wenn wir das tun, erinnern wir uns daran, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um all den Dreck und all den Schmutz und all den Schmerz aus euren Herzen wegzunehmen und mit ans Kreuz zu nehmen. Amen.